Einen schönen guten Nachmittag und willkommen zum Fernunterricht in Geografie, der heute ganz im Zeichen der europäischen Nahrungsmittel steht. In der Hoffnung, dass meine Erkältung meine Stimme nicht versagen lässt, werde ich in den nächsten Minuten kurz zusammenfassen, was du zu diesem Thema wissen sollst. Los geht's! Du hast letztes Mal gehört, dass die europäische Landwirtschaft schon lange existiert und dass sie somit eine lange Tradition hat. Außerdem weißt du, dass die Landwirtschaft früher wie heute sehr, sehr wichtig ist, um die Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Ohne einen Bauern oder einer Bäuerin und seine Landwirtschaft könnten wir heute Abend beispielsweise kein Rindschnitzel mit Kartoffelpüree und Salat essen. Landwirtschaft zu betreiben ist jedoch nicht immer so einfach. Heute gibt es zahlreiche Herausforderungen, die für jedes Land und für die EU sehr wichtig sind und mit der sich auch jedes Land und die Europäische Union beschäftigen muss. Ein Bereich zum Beispiel ist der Tierschutz, da es leider sehr oft Massentierhaltung gibt. Ein anderer Bereich ist der Erhalt der vielfältigen Landwirtschaft, da es leider oft so ist, dass es nur noch Monokulturen gibt. Das bedeutet, dass immer nur die gleiche Pflanzenart angebaut wird. Diese Themen fallen unter dem sogenannten Begriff Agrarpolitik. Das sind also all jene Dinge oder Maßnahmen, die die Europäische Union, aber auch jedes einzelne Land unternimmt, um die Landwirtschaft eben zu regeln, zu fördern, zu unterstützen. Aber wie schaut die Landwirtschaft in Europa überhaupt aus? Was wächst hier problemlos? Wo muss nachgeholfen werden? Darüber habt ihr in der letzten Woche recherchiert und das schauen wir uns jetzt im Detail zusammenfassend nochmals an. Thema Nummer 1 waren die Nahrungsmittel aus Gewächshäusern. Durch medizinische Fortschritte, durch neue Hygienestandards und so weiter wurden die Menschen im 19. Jahrhundert in Europa immer mehr. Das heißt, dass die Bevölkerungszahl stark angestiegen ist. Mehr Menschen essen natürlich auch mehr und brauchen dementsprechend mehr Lebensmittel. Die Bauern mussten somit mehr produzieren und vor allem ganzjährig. Und so entstand die Idee der ersten Gewächshäuser, also im Prinzip Glashäuser, die künstlich beheizt wurden. Diese beheizten Glashäuser ermöglichen es bis heute, beispielsweise Tomaten auch im Winter anzubauen, obwohl es draußen vor dem Gewächshaus eigentlich viel zu kalt dafür wäre. Gerade die Niederlande arbeitet sehr viel mit Gewächshäusern und produziert dort verschiedenste Obst- und Gemüsesorten, zum Beispiel Weintrauben und Gurken, sowie sehr bekannt Schnittblumen, zum Beispiel Tulpen. Diese exportieren sie größtenteils, das heißt, sie behalten das nicht alles im eigenen Land, sondern sie liefern diese Dinge an andere Länder Europas und andere Länder der Welt. Heute sind diese Gewächshäuser wie ein Computer vorzustellen, die sind computergesteuert, das heißt, man kann die ideale Temperatur einstellen, die ideale Beleuchtung, die ideale Feuchtigkeit und so weiter. So kann im Prinzip das ganze Jahr über jede beliebige Frucht angebaut werden. Allerdings darf man die Nachteile nicht ganz unterschätzen. Probier du mal eine im Winter gekaufte, gezüchtete Tomate, beispielsweise aus den Niederlanden, und dann eine, die du in deinem eigenen Garten im Sommer mit viel Sonnenlicht und mit viel Liebe angebaut hast. Ich denke, den Unterschied schmeckt man einfach. Schwenken wir nun von den Niederlanden nach Spanien und zum zweiten Thema, nämlich Gurken aus Südeuropa. Denn Spanien ist auch sehr bekannt für die Produktion von Obst und Gemüse. Man muss sagen, dass Spanien ein ideales Klima dafür hat, da gerade der Süden von Spanien ja sehr warm ist und am Meer gelegen ist und daher recht mild. In diesem Zusammenhang erinnere dich bitte an die zwei Begriffe subtropisches Klima und ozeanisches bzw. mediterranes Klima. Spanien arbeitet natürlich auch mit Glashäusern, die das ganzjährige Anbauen erlauben. So kann in Spanien auch im Winter Tomaten, Gurken und andere Gemüse Sorten nach Europa liefern und ein Großteil unseres Gemüses, das wir im Winter im Supermarkt kaufen, das wird effektiv in Spanien angebaut, sortiert, verpackt und mit einem LKW bis zu uns transportiert. Dieser lange Transport ist für unser Klima nicht gerade von Vorteil. Ein weiterer Nachteil ist außerdem, dass Spanien sehr viel Wasser beim Anbau von seinem Gemüse benötigt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es in Südspanien, subtropische Zone, natürlich sehr heiß und trocken ist und deshalb muss das ganze Gemüse natürlich fleißig bewässert werden. Und somit wird diese Ressource Wasser einfach auch immer knapper. Daher immer auch mit einem kritischen Auge auf unser spanisches Gemüse schauen und überlegen, ob es wirklich notwendig ist, im Winter jeden Tag Tomaten zu essen, die aus Spanien kommen. Muss das sein oder muss das nicht sein? Tagtäglich gegessen wird bei uns sicherlich auch Getreide. Das gehört zu unseren sogenannten Grundnahrungsmitteln. Im Thema Nummer 3 habt ihr herausgefunden, dass unser Getreide vor allem aus Osteuropa kommt, zum Beispiel aus der Ukraine und aus Russland. By the way, außerhalb von Europa wird es vor allem in China angebaut. Getreidearten gibt es verschiedene, zum Beispiel Weizen, Mais, Reis, Hirse und so weiter. Und dafür wird vor allem in der sogenannten Steppe angebaut. Ihr erinnert euch vielleicht noch, die Steppe ist eine weite, baumlose Grasfläche und die kann eben umgepflügt und bepflanzt werden. Und das wird fast ausschließlich eben mit Getreide gemacht, ansonsten wird da nichts angebaut. Deshalb spricht man hier wiederum von diesem Begriff der Monokultur, also eine Pflanzenart, die angebaut wird. Die Ukraine befindet sich in der gemäßigten Klimazone. Und sie hat ein kontinentales Klima, das heißt, die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter sind relativ groß. Das macht dem Getreide allerdings nicht so viel aus. Zu sagen ist, dass es dort sehr viele Stürme gibt und dass die dazu führen, dass der Boden immer mehr abgetragen wird, das nennt man Erosion, und dass er langfristig auch austrocknet. Und da kann es zu großen Ernteausfällen kommen und um das zu verhindern, versucht die Ukraine eben den Boden zu schützen. Und damit er nicht austrocknet, beispielsweise legen sie sogenannte Bewässerungskanäle an. Die sollen das eben verhindern und der Ukraine ermöglichen, ganzjährig anzubauen und dann in andere europäische Länder zu exportieren. Und weil wir jetzt gerade beim Getreide sind, dürfen wir den Reis natürlich nicht vergessen. Schwenken wir jetzt kurz zu Thema Nummer 6, das war der Reisanbau. Denn den gibt es bei uns ganz in der Nähe. Wusstest du eigentlich, dass neben Spanien vor allem auch Italien einer der größten Reisanbauer ist? Und zwar nicht weit von uns. In der sogenannten Boebene wird Nassreisanbau betrieben. Das heißt im Prinzip, dass die flachen Reisfelder immer von Wasser bedeckt sind. Denn dieses Wasser schützt den Reis vor eventuell kalten Nächten. Im Herbst wird der Reis dann schließlich geerntet, dann wird er getrocknet, dann wird er verpackt und dann mit dem LKW geliefert und transportiert, zum Beispiel auch nach Südtirol, aber auch ins Ausland. Wir bewegen uns nun etwas mehr in Richtung Norden und damit zu Thema Nummer 4, nämlich dem Fisch aus Nordeuropa. Die besten Fischfanggebiete Europas liegen nämlich im Nordatlantik und zwar genau dort, wo wir einerseits das kalte Wasser der Arktis haben, aber andererseits auch das warme Wasser des Golfstroms, von dem wir schon gehört haben. Und wenn die beiden sich vermischen, zum Beispiel in Island, Großbritannien und Norwegen, dann macht das was ganz Gutes, nämlich dort gibt es dann besonders viel Plankton. Nein, nicht der Herr Plankton aus SpongeBob Schwammkopf, sondern Plankton, das sind kleine Lebewesen im Meer, die eben entstehen mit dieser Mischung aus Wasser. Und diese Lebewesen, die mögen Fische gern, also Fische essen diese kleinen Lebewesen sehr gerne. Weshalb dort, wo viel Plankton ist, auch viele Fische zu finden sind. Fischfang stellen wir uns heute nicht mehr so vor, wie ein alter Fischer ist auf seinem alten Fischerboot mit einer Angel und fischt den ganzen Tag. Fischfang ist heute sehr modern. Boote können Fische orten und ihre Fangnetze mit Computer so ausrichten, dass sie so viele Fische wie möglich fangen. Dann werden diese Fische an Bord gezogen und später verarbeitet und verkauft. Und weil es eben so gut funktioniert, machen das auch viele so und es kommt zur sogenannten Überfischung. Das bedeutet, dass viel mehr Fische aus dem Wasser gezogen werden und die Fische keine Zeit mehr haben, sich fortzupflanzen. Nebenbei, außerdem verschmutzen diese Boote auch langfristig unsere Meere. Was ist die Alternative aber, um Überfischung und Meeresverschmutzung entgegenzuwirken? Als Alternative bietet sich zum Beispiel das Züchten von Fischen an, in sogenannten Aquakulturen, denn dort werden Fische künstlich gezüchtet und großgezogen und da kann so viel nachkommen, wie auch immer gezüchtet wird. Aber auch das ist etwas bedenklich, da diese Fische auf engstem Raum leben müssen und damit sehr krankheitsanfällig sind, weshalb sie vielfach mit Antibiotika vollgepumpt werden. Dem können wir eigentlich nur entgehen, indem wir von sogenannten nachhaltigen Betrieben einkaufen, also Betrieben, die umweltschonend und umweltfreundlich arbeiten. Und das gilt natürlich nicht nur für Fische, sondern auch für Thema Nummer 5, nämlich für die Fleischproduktion. Die Nachfrage nach Tierprodukten, Fleisch oder Milch, ist europaweit sehr hoch. Denk nur mal dran, dass du morgens beispielsweise ein Müsli mit Milch oder Joghurt isst, dann hast du schon ein Milchprodukt und in der Pause dann dein Salamibrot, dann hast du schon ein Fleischprodukt. Da die Nachfrage eben so hoch ist, produziert der Bauer natürlich immer mehr. Sein Stall ist aber oft immer gleich groß und die Konsequenz ist, dass dann mehr Tiere auf derselben Fläche gehalten werden. Und hier spricht man eben von sogenannter Massentierhaltung oder intensiver Tierhaltung. Das heißt, dass viele Tiere auf kleinem Raum sind. Und das bedeutet wiederum, dass wenn ein Tier krank ist, sich die Krankheiten schneller verbreiten und somit wieder Antibiotika gegeben werden muss. Und dieses Fleisch kommt dann mit dieser ganzen medikamentösen Behandlung zu uns auf den Tisch. Wusstest du außerdem, dass Tiere auch für den Klimawandel verantwortlich sind? Tiere produzieren nämlich Treibhausgase, so wie das Auto, mit dem du zur Schule fährst. Das heißt, dass zum Beispiel Kühe eben sogenannte CO2-Gase ausstoßen. Außerdem produzieren Tiere Mist, also Gülle, und die kann das Grundwasser eventuell verschmutzen. Wie auch immer, wichtig ist, dass du dir der Gefahr bewusst bist und auch hier, falls du nicht auf Fleisch verzichten kannst, dass du einfach auf artgerechte Tierhaltung achtest. Also bei Bauern einkaufst, bei denen die Tiere Platz haben, bei denen sie auslaufen dürfen, bei denen sie gut gefüttert werden. Last but not least, du siehst, Europa ist sehr vielfältig, was das Klima anbelangt, aber auch was die Nahrungsmittel natürlich anbelangt. Das hängt natürlich zusammen. In Europa wird sehr viel Verschiedenes angebaut. In subtropischen Gebieten wie in Griechenland werden zum Beispiel Oliven angebaut. Darüber haben wir schon im Zuge der mediterranen Pflanzenwelt einmal gesprochen. Auch der Weinanbau ist sehr, sehr wichtig für Europa. Das Weinanbaugebiet erstreckt sich von Frankreich bis nach Deutschland und, na klar, bis zu uns nach Südtirol letztendlich. Und was bei uns in Südtirol alles auf den Tisch kommt, wie international oder lokal du zu Hause unterwegs bist, das schaust du dir am besten in Form des nächsten Arbeitsauftrages auf deinem Arbeitsplan an. Lies ihn in Ruhe durch, schau, was du dort machen kannst, wie du dich beteiligen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und bis bald. Bei Rückfragen und Ähnlichem darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden.